Hallo Robert.
Ja. Hallo Patrick, heute von der Couch.
Ab jetzt immer von der Couch bei dir.
Dafür habe ich aber jetzt eine gute Frau. Das sind jetzt Richard, das ist jetzt meine Ehefrau, weil
Okay.
wir verstehen uns besser als eine Freundin. Das sind zwei Kerle, ist immer
Glückwunsch.
einfacher.
Glückwunsch. Ich freue mich tierisch für dich.
Ah, danke. Das ist. Ja, das kommt
Großartig.
klar.
Ja, manchmal ist
Das
es einfacher
Beste.
mit Mitbewohnern als.
Kommt man besser klar. Wir machen gegenseitig sauber, wir kümmern uns gegenseitig um unsere Tierchen und hinterlassen uns hübsche Nachrichten. Und wenn ich schlafen gehe, fährt er auf Arbeit. Und wenn ich auf Arbeit fahre, kommt er zurück von Arbeit. Das perfekte
Du hast
Couple
dann
eigentlich.
so überall Post-its kleben, oder?
Nein, so extrem ist es noch nicht, aber
Hast einen
wir
Kühlschrank
unterhalten
auf und
uns
hast eine kleine Nachricht drin.
Pack das nicht an, das ist meins. Nein, nein,
Dein
nein.
Frühstück, mein Frühstück.
Nein, nein, nein. Das Gute ist ja, wir sind ja beide unfähig zu kochen. Naja, eigentlich, was heißt unfähig? Wir sind beide fähig zu kochen,
Aber
aber
zu
haben
faul.
meistens keinen Bock und sind da genau wie ich. Das kommt dann nur an verschiedenen Zeitpunkten des Tages, kommt viel Belieferung an. Ich glaube, Skip the Dishes liebt uns. Da wird so viel an dasselbe Haus geliefert jeden Tag, das ist nicht normal.
Habt ihr eine Rabattstaffelung irgendwie?
Eigentlich müsste ich sowas beantragen auf die Adresse jetzt wegen der Frequenz der Lieferung.
Noch zwei Bestellungen und sie kriegen 15% auf jede weitere Bestellung.
Wir machen immer schönen
Geschäftsmodell?
Tipp. Ja, mal schauen. Ich muss ich vorschlagen, was gibt es. Naja, dann mal
Immerhin.
we digress zum Thema. Ich muss mich jetzt einleiten. Ich habe übrigens gehört, die Einladung auf die Olympischen Spiele in mein, wie sagt man, in meinen Verschwörungstheorien, Kanälen, die ich mir immer angucke, wenn ich nichts zu tun habe oder mir langweilig ist, sagten dann, dass es ja doch irgendwie sehr satanisch gewesen sei. Also ich habe überhaupt nur die Einleitungsvideo gar nicht gesehen, aber anscheinend soll es ja wieder mal okkult gewesen sein. Nein? I don't know.
Ich hab mir die 4 Stunden angeguckt, da war nichts Okkultes. Also es war
Okay, ne?
eine, man muss schon mal sagen, es ist eine großartige Show gewesen. Also da haben sie tatsächlich ordentlich vorgelegt im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt ist die Frage, was machen die anderen? Paris hat die Seine. Mal schauen. Also da war von Lady Gaga über Snoop Dogg, der die Fackel mitgetragen hat, kurzzeitig.
So, okay,
Der hat es
habe
vor
ich
allem
sowas verpasst.
in dem ist es, glaube ich, Saint-Denis, dieses ganz, ganz arme Departement. Und da hat er quasi die Fackel kurz getragen, ein Stück, und dann ging die weiter. Also das ist ja meistens so in den Finalorten, dass die Fackel dann aller 100 Meter, 50 Metern schon wieder übergeben wird. Und da hatten sie schon ganz schön Prominenz aufgefahren und thematisch auch entsprechend. Ne? Also Snoop Dogg kommt aus ärmlichen Verhältnissen, die Leute dort können sich mit ihm identifizieren und so weiter. Also es war schon gut gemacht. Ja, und halt von queeren Rechten bis hin, weil es ja genauso Sportler gibt, die da mitmachen und. Also die haben alles versucht aufzufassen. Ich sag mal, beste Show, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber
Da will ich dir gleich erstmal eine Frage stellen zu deiner persönlichen Meinung. Wie findest du das eigentlich, wie sagt man das, politisiert? Ist das das
politisiert.
Richtige?
Na,
Politisiert
politisiert.
diese ganze, naja, Sport heutzutage ist, ich meine, wenn du dich erinnern kannst, da gab es ja in den USA mit Take a Knee, wo die alle in der NHL dann gekniet haben vor den Spielen wegen Black Lives Matter. Und ich finde ja auch eigentlich, die Olympischen Spiele sind auch meistens immer sehr politisiert oder irgendwas
Ist
spielt sich
halt,
ab.
ich denke, schwierig in der heutigen Zeit, dass vielleicht ist es eine Entwicklung, dass das, weil das genauso Menschen sind und vor allem Menschen, die es teilweise betrifft, also als Black Lives Matter logischerweise war, in der NFL viele People of Color, entsprechend die Anteilnahme von denen groß. Und früher war das ja so ein Ding, dass man das rausgekehrt hat, die Politik. Man hat die versucht rauszuhalten. Mhm. Zumindest es nicht öffentlich zu zeigen. Das Spannende ist ja aber, dass Politik im Hintergrund immer gemacht wurde. Also Sport, vor allem monetär sehr erfolgreichen Sport, der war immer politisch. Nicht vordergründig, aber im Hintergrund.
Und meinst du, das ist schlimmer? Meinst du, das ist schlimmer bei den Veranstaltungen wie Fußball und NHL dann im Vergleich zu Olympischen Spielen, oder ist es mehr oder weniger dasselbe?
Du hast halt die Football, NHL, NFL, das sind ja alles Sachen, die regelmäßig sind und die also ständig stattfinden, und die Olympischen Spiele hast halt alle 4 Jahre Sommer und alle 4 Jahre Winter. Mhm. Ja, dann ist das, vielleicht ist dieser Impact, den man dann da sieht, viel größer. Mhm. Na, weil meistens halt zu den Olympischen Spielen hast du dann halt die Problematik mit, es gibt Krieg auf der Welt, es werden Leute ausgeladen oder Länder dürfen nicht unter ihrer Flagge mitlaufen, dürfen nicht mit zur Eröffnung und. Also dort kocht diese Politik viel schneller hoch und es ist präsenter mit einmal, als dass sie eigentlich diese Tagespolitik, die wir in jedem Sport wahrscheinlich sehen könnten, wenn wir uns darauf fokussieren, genau das Gleiche macht, aber wir sind so abgestumpft am Ende drauf, dass uns nur noch so echte Trigger da auffallen.
Naja, für mich war eigentlich immer, persönlich habe ich immer eigentlich die Olympischen Spiele mehr als so eine, wie sagt man, eine Anerkennung für die besten Sportler der Welt gesehen. Nie, dass das eigentlich mit Ländern in dem Sinne verbunden war. Ja, die treten unter ihrer Flagge auf und ja, na klar, am Ende werden da verglichen, welche Länder steigen am besten ab, aber für mich war das eigentlich immer so eine Sache, wo ich Leute wie zum Beispiel Michael Phelps bewundert hat, der dann in so 15 verschiedenen Kategorien eine Goldmedaille gewinnt. Ja, das ist das, was ich eigentlich interessanter finde bei der ganzen Veranstaltung, ist eigentlich die Sportler in dem Sinne zu feiern, anstelle sich da an diversen Politiken oder Länder anlangen zu tun macht oder das
ist das halt ganze Gesamtding. Ne? Kennst du den olympischen Gedanken? Oder die olympischen Gedanken?
Na, war das nicht, ging das nicht, na, das geht doch irgendwie auf Griechenland zurück und was
das
war denn da?
Das sind die Antiken.
No?
Du hast ja die neuen Olympischen Spiele und die sind ja erst in den 1880er Jahren wieder ins Leben gerufen worden.
Okay, und was ist der
Unterschied zwischen? Die haben per se nur den Namen der Antiken und sollten aber eben, vor allem in so einer Zeit, in der auch Umbrüche waren, 18, also 19. Jahrhundert, sollten sie eben friedlich ermitteln, wer ist der Bessere. Ne? Ohne Krieg. Ist ja eigentlich super, wenn du Länder und Athleten eines Landes gegeneinander schickst und die sich einfach in einer Sportart messen. Und das aber eben friedlich, weil wer schneller ist schneller. Fertig, aus. Wer den Speer weiter werfen kann, hat den Speer weiter geworfen. Ja. Und wer besser im Tauziehen ist besser im Tauziehen. War mal olympisch übrigens. Und sollte frei von politischen, ja, sollte frei von politischen Schranken sein. Und wie der Gründer der Olympischen Spiele, also Pierre de Coubertin, damals gesagt hat, die sollten ritterlich sein, also heutzutage Fair Play. Und sollten am Ende eigentlich die Welt zu einem friedlichen Ort machen, zu einem sicheren Ort. Weil man eben auf Krieg und das Messen auf dem Schlachtfeld am Ende verzichten könnte. Hat tatsächlich nie funktioniert. Und es war halt eine Art politische Gegenveranstaltung. Also sie war eher unpolitisch, also sie war unpolitisch gedacht. Aber trotzdem war es irgendwie immer eine Gegenveranstaltung. Aber ganz ehrlich, es war schon immer Weltpolitik mit involviert. Also spätestens, wenn du ans Dritte Reich denkst und die Verfolgung von Juden und den Ausschluss von Juden aus den Sportvereinen und vor allem auch aus dem olympischen Team. Und am Ende hat man ja Alibi-Juden genommen, um zu zeigen, die können bei uns ganz genauso mit Sport machen und antreten. Und damals ja eine olympische Fechterin, Halbjüdin, die, naja, eher unrühmlich dann da, wenn ich mich recht entsinne, sogar den Hitlergruß gezeigt hat, was, glaube ich, sogar, es war, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob es verbindend war, dass die Athleten den Hitlergruß zeigen. Auf alle Fälle war es halt eine Farce. Ne? Also, dass eine Alibi-Jüdin am Ende zeigen soll, dass eigentlich es keine Verfolgung von Juden gibt und keine Unterdrückung. Und
Naja,
damit
ich
ist
meine,
Olympia schon immer politisch gewesen.
das fand ich interessant. Da gibt es ja, wo habe ich denn das gesehen? Da gab es ein Interview mit war das Usain Bolt back then? Nee, das war zu den Olympischen Spielen 1900, wann war das? 36 oder 38? 36,
36.
glaube ich, ne? Da gab's, da hat ja so ein schwarzer US-Amerikaner hat ja so gut abgeschnitten
Jesse
in
Owens
Sprint
müsste es
und
gewesen sein.
ja, glaube ich, es war genau, ich glaube, du hast recht. Und der sagte auch, dass er das interessant fand, dass der von vielen deutschen politischen Führungsleuten beglückwünscht wurde und sagte, dass sogar die deutsche Bevölkerung ihn sehr hoch angesehen hat und viel, also gut geheißen hat, ihn gratuliert hat. Und er hat selber wenig Achtung von der amerikanischen Bevölkerung gehabt, weil die waren ja auch zu dem Zeitpunkt sehr.
Genau, das ist, der Rassismus war ja immer noch weltweit überall unwahrscheinlich
Genau.
vertreten. Und
Und
ja, also
der
die hohe
sagte
politische Riege hat natürlich genauso wenig an dem gefunden, aber
dann.
der normale Bürger hat gesagt, der war der Schnellste und fertig.
Genau, der hat es verdient, ne?
Richtig,
In
und der
dem
ist
Sinne
ja
finde ich
mit
das.
Abstand ins Ziel gekommen.
Ja, das ist wie dann das Shorts, wenn Schwarze und Weiße den Sprint rennen. Ich weiß nicht, ob
Ja,
das schon mal
aber du hast.
gesehen hast. Weil. Das ist aber auch genauso dasselbe, wo ich dann sage, das finde ich eigentlich auch doof, zum Beispiel mit Russland, wo wir uns drüber unterhalten haben, dass die Sportler teilnehmen, aber von ihrem eigenen Volk dann, naja, verhöhnt werden auf eine gewisse Art und Weise.
Das ist halt eine richtig miese Geschichte, wie man mit denen umgeht, weil eigentlich sind die. Zum Beispiel die russischen Sportler, die, mal ganz plump gesagt, die gelackmeierten von allen. Sie mussten zittern, dass sie nicht antreten dürfen. Russland und Belarus sollten ja generell ausgeschlossen werden. Dann war klar, dass man sie eigentlich im olympischen Gedanken nicht ausschließen sollte. Gab es Kritik. Und es wurde dann
Glaube
am
ich,
Ende
würde man schon
entschieden, dass sie
sagen,
eben unter
darf.
einer olympischen Flagge auftreten. So. Das gleiche habe ich dir ja gesagt, gilt auch für Taiwan als Chinese Olympic Team
Naja,
irgendwie, die unter
Republic of China.
eben nicht Republic of China,
Also,
sondern da stand wirklich Chinese Olympic irgendwas Team
Okay.
und das sollte Taiwan symbolisieren, weil eben Taiwan als Land nicht überall anerkannt ist. Und eben Belarus und bis Russland genauso antreten, also Russland vor allem unter einer Alibi-Flagge, unter einer olympischen Flagge und die wenigstens die Sportler teilnehmen können. Das ist ja für die Sportler, ist das ja, da arbeiten die am Ende ihr Leben lang drauf hin.
Genau, das ist die Krönung
Aber
ihres
waren vom
Erfolges.
Einzug ausgeladen. Also sie durften nicht mit auf die Schiffe, durften nicht auf den Schiffen, also hast du dann, du hast die Eröffnung ja nicht gesehen. Für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, auf der Seen war die Einfahrt der Länder, so wie normalerweise die Nationen immer in die Stadien einziehen zur Olympia, war es diesmal so, dass auf der Seen verschieden große Boote gefahren sind und je nachdem, wie viele Sportler von einem Land da sind, haben die manchmal ein großes, also so ein Flusskreuzfahrtboot eingenommen. Die Amerika, also die USA zum Beispiel, hatten ein komplettes Boot für sich. Dann hast du kleine Länder gehabt wie Trinidad oder so, die sind mit einer Art Dinghy eingefahren. Halt, je nachdem, wie groß die waren, dann hast du manchmal Boote gehabt, wo du drei, vier Nationen drauf hattest. Und von dieser Einfahrt, also das war 12 Kilometer, ich glaube 12 Kilometer war insgesamt die Strecke und auf 6 Kilometern war das dann quasi auf der Seen mit Kulisse und mit verschiedenen Spektakel versehen. Die waren ausgeschlossen davon, die Russen und die Belarussen.
Naja, aber hängt das vielleicht doch damit zusammen, dass diese Einfahrt nicht immer mit der Nationalhymne und der Flagge verbunden ist
Nee,
und die
gar
das
nicht. Also
deshalb,
die haben
nee?
dabei Party gehabt, verschiedenste Musik, weil das immer in die Show eingebunden war, irgendwie.
Achso, okay.
Also die hatten zwischendrin immer mal Lücke, dann ist ein Show-Act gewesen, dann kamen die nächsten Boote getimed hinterher und am Ende haben sich alle vom Eiffelturm getroffen, da wo jetzt Volleyball gespielt wird.
Oh, geile Kulisse für Volleyball.
Genau. Nebenbei Israel, das israelische Team steht unter besonderem Polizeischutz, also unter absolut erhöhtem Polizeischutz, weil es ja im Vorfeld Anschlagspläne
Eine Suche gab?
wohl gab, beziehungsweise wurde angekündigt, dass Anschläge eventuell durchgeführt werden. Und in München möchte, glaube ich, Paris nicht nochmal haben.
Nee,
Müsste das 72 gewesen sein oder so?
ja, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. 70er irgendwann.
Mhm.
Ich meine, das ist auch krass.
Das
Naja, gut, ich meine,
schon ist Olympia komplett politisiert.
Naja, darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist ja eigentlich auch krass, wenn du dir überlegst, dass solche Attentate bei so einem hochöffentlichen, wie sagt man, Event mehr oder weniger gemacht werden, damit es halt die Augen der Welt, also damit es von der Welt gesehen wird in diesem Sinne. Weil es ja immer ein
Ja, ist
hoch
halt.
übertragenes. Das wäre dasselbe, wie wenn du beim Super Bowl Geiseln nimmst.
Ja, also.
Prinzipiell, ja. Oder bei der WM im
Ich stelle mir
Fußball.
das halt für die Sportler extrem schwer vor. Also du hast ja, als der Ukraine-Krieg losging, hat ja damals zur Weltmeisterschaft, war das, glaube ich, im Fechten, eine ukrainische Fechterin der russischen Fechterin den Handschlag verwehrt. Danach gab es einen Riesenaufschrei, ne, weil sie ist, glaube ich, sogar disqualifiziert worden und hat einen Punktabzug bekommen, weil im Fechten ja besonders Ehre und
Ja,
Respekt
der ja,
eine Rolle
ja.
spielen. Und das Gleiche ist jetzt passiert quasi beim Judo, dass die kein Handshake gemacht haben, was aber im Judo nicht so dramatisch ist, weil das ist so Makulatur. Wichtig ist, dass sie sich verbeugen. Das ist der traditionelle
Genau, die.
Respektsbekundung vorm Kampf. Und da gab es eben keine Probleme weiter. Aber du siehst, die Sportler stehen ja trotzdem, in dem Moment stehen sie im Rampenlicht wieder. Und umso weiter, sag ich mal, zum Anfang habe ich immer so das Gefühl, man guckt ja nicht ständig jedes Match oder jede Sportart. Und da hast du zum Anfang deine Gruppenphasen und deine Vorausscheide. Und die schauen die Leute, die es interessiert. Und am Ende, wenn es dann so Richtung den Finals geht von den einzelnen Sportarten, gucken halt wieder mehr Leute zu. Also dann interessiert mich zum Beispiel auch, wie schneidet zum Beispiel Deutschland im Fechten ab oder
Ja, ne,
egal.
hast
Aber
recht.
dadurch
Ja.
hast du dann natürlich, wenn es dann zu so einer ungünstigen Paarung kommt, beispielsweise jetzt Ukraine-Russland, als sportliche Gegner, hast du es
Eine
natürlich.
ungünstige Paarung ist eigentlich
Naja.
auch ein guter Weg, das auszudrücken.
Na, wenn der eine vorher ausscheidet, ist das ganze Problem eigentlich gelöst, ne? Aber
Ja.
trotzdem schwingt die ganze Zeit diese Weltpolitik im Hintergrund mit und die Sportler müssen sich irgendwie überlegen, wie gehen sie damit jetzt um? Und man ist trotzdem halt Mensch und man soll zwar eigentlich frei von Politik und von irgendwelchen gedanklichen Schranken miteinander Sport betreiben und sich kompetitiv dort begegnen, aber trotzdem bist du ein Mensch. Und wenn du weißt, dass das Land, für das da jetzt steht, deswegen macht man das ja mit dieser freien Flagge, dass man eben versucht, beispielsweise diesen Russen so, dieses Russland, von Russland so rauszuheben, sondern dass die Sportler für sich kämpfen. Und damit hat ja Russland am Ende, dadurch, dass Russland gesperrt ist, per se als Land, bei den Spielen teilzunehmen, ja eigentlich eine Schmach, weil alle anderen Länder, 206 Länder sind dabei, aber Russland kann keine Medaillen erlangen, sondern die kämpfen, also die Sportler kämpfen für sich und erringen am Ende die Medaillen für sich selbst. Oder für das, ich sag mal, das olympische Team, in dem sie sich zusammengefunden haben. Und dann hast du zum Beispiel einen Ukrainer, der damit nicht klarkommt, jetzt einem russischen Athleten gegenüberzustehen und verweigert dem halt den Handshake oder die notwendige Verbeugung oder irgendwas. Ich kann dir das gar nicht verübeln.
Nö, also, muss man ja auch nicht. Ich finde es.
Vermutlich solltest du professionell genug sein, aber.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist das doch mehr ein Respekt deiner Gegenperson gegenüber, anstelle von, dass sich das auf eine Nationalität bezieht.
Aber das macht.
Oder so dann. Empfinde ich es mindestens.
Aber das macht es ja dann. Also der verbeugt sich ja dann oder gibt dem den Handschlag nicht, weil er in ihm einen Russen sieht und eben nicht seinen gleichwertigen Sportskameraden aus einem anderen Land. Und das ist eben das, um was es ja eigentlich gehen soll. Sich einfach messen auf einer freien Bühne. Aber man muss sagen, das ist schon heute deutlich besser geregelt, als es noch vor vielen Jahren war. Also zum Beispiel zur Zeit in der NS-Zeit war auch ein Vertreter des IOCs damals in Deutschland und hat dann wohlwollend festgestellt, doch, es gibt jüdischen Sport und er trägt zum allgemeinen Volkswillen bei und die fügen sich ein. Ist eine riesen Farce gewesen, hat damit nichts zu tun gehabt. Am Ende 36 war eine Halbjüdin, wie gesagt, noch im Team. Und das Ganze setzte sich am Ende eigentlich in der Apartheid fort.
Ja.
Also das IOC hat sich in Südafrika relativ entspannt gezeigt dagegen, dass Weiße die Schwarzen immer stärker aus dem Sport in Südafrika rausgedrängt haben oder überhaupt rausgedrängt haben. Und es gab keinen schwarzen Sport mehr, keinen farbigen Sport mehr. Und das IOC hatte damit eine ganze Zeit überhaupt kein Problem. Weil man das als politische Entscheidung des Landes gesehen hat. Aber gleichzeitig hätte man eigentlich dafür einstehen müssen, weil man ja für gleiche Menschenrechte in Olympia steht.
Ja.
Und erst durch Druck, durch großen Druck anderer afrikanischer Staaten und noch internationalen Druck, hat man dann Südafrika für 40 Jahre von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.
Oh, okay, wusste ich auch nicht. Interessant.
Ja, also das ist schon krass. Und ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben, dass noch 1962 haben sich in dieser Apartheidsdiskussion über 90% aller Vertreter der nationalen olympischen Verbände gegen einen Ausschluss Südafrikas ausgesprochen. Also man hat gesehen, was dort passiert, was die Buren machen, aber man hat als Olympia gesagt, das geht uns nichts an.
Naja gut, ich meine, das ist vielleicht auch eine richtige Entscheidung, weil, glaube ich, solche Verbände sich da nicht in die Politik der einzelnen Länder einspielen sollen. Für mich ist es halt nur grundlegend das Problem, dass der Sinn hinter den Olympischen Spielen eigentlich ist, dass man Politik außen lässt und dass man die Sportler feiert im Sinne für ihre Erfolge.
Aber die Olympische Spiele stehen für ein allgemein geltendes Menschenrecht, dass alle gleich sind, alle sich messen dürfen. Und deswegen hat eigentlich vor allem Olympia, finde ich, genau in diesem Punkt, was so grundsätzliche Menschenrechte angeht, schon eine politische Wirkung und sollte die dann entsprechend vertreten.
Dann wäre es aber deiner Aussage nach mehr eine politische Verpflichtung.
Was das angeht, schon. Was Menschenrechte angeht, würde ich es schon sagen, dass das eine Verpflichtung ist, wenn man sich nämlich auf die Fahne schreibt, seit 2021, das olympische Motto ist ja Citius, Altius, Fortius, also schneller, höher, stärker. Und ist seit 2021 Faster, Higher, Stronger Together.
Oh,
So.
okay, cool.
Und wenn man sich sowas schon auf die Fahne schreibt, dann
Müsste
sollte
man
man
dazu
vielleicht
stehen, ne?
da auch dazu stehen, dass man sagt, wir schließen alle ein. Und wenn es jemanden gibt, national, der jemanden ausschließt, dann finden wir das nicht in Ordnung. Und das sagen wir auch. Und das Olympische, das IOC, beziehungsweise die Olympischen Nationalverbände, haben eine unwahrscheinliche Macht, weil die entscheiden am Ende, welcher Sportler halt antritt.
Und denkst du, das ist auch fair? Denkst du, da bei den Olympischen Spielen ist auch ein bestimmtes Level der Korruption dabei?
Aber hallo.
Dachte ich mir auch, dass du das
Das wäre das
ausprobierst, wenn
nächste
ich
Thema,
da
was
so.
ich gerne ansprechen möchte.
Ja, dann leite ich dich mal quasi sorglos darüber und du kannst dich freireden.
Also es wird halt immer mehr, ne? Also vermutlich gibt es schon immer, Korruption gibt es überall. Ich habe immer gesagt, ich bin unbestechlich.
Ja.
Ich könnte nie, man kann mich nicht korrumpieren.
Ja, aber wir sind auch moralisch anders aufgewachsen. Ich meine, zum Thema Korruption kann ich dir auch viel sagen in Nordamerika, also vergleichsweise zu dem, was ich gewohnt bin und was man hier sieht im Generellen, kann ich nur meinen, dass selbst wenn du über Fußball nachdenkst und diese ganzen anderen Sportarten, was da immer für Korruptionsfälle wieder hochfallen, da frage ich mich schon, inwieweit solche Spiele da von entfernt sind oder nicht. Und ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache mit wegen der Bezahlung der Sportler, ist ja auch immer so eine Sache wegen der Verträge, die die kriegen, die Werbeverträge und pipapo, frage ich mich auch immer ab und zu, inwieweit kann da eine bestimmte Korruption passieren, weil solche Sachen da auch eine gewisse Rolle spielen.
Es ist halt, um das vielleicht mal abzugrenzen, es gibt den Moment, wo du in Not bist und dir jemand ein sehr unmoralisches Angebot macht und dich zum Beispiel besticht. Und dann ist natürlich der Trigger dahingehend, dass du Geld annimmst, deutlich schneller ausgelöst. Wenn du aber jemand bist, der in einem olympischen Komitee sitzt. Und ich rate jetzt mal ganz stark ins Blaue, keine Geldsorgen hast. Wie kannst du dich dann noch bestechen lassen und wie hoch sind die Summen?
Also bei den Olympischen Spielen würde ich mal schon meinen, dass die Bestechungssummen sehr hoch sind. Wenn es
Genau, und
Bestechung gibt, die
das
auffällt.
wird auch immer eben immer wieder thematisiert. Und wenn es eben keine Geldbestechungen sind, sind es vermutlich eher vorteilhafte Verträge am Ende.
Genau.
Na, da
Genau.
spielt ja immer so ein bisschen Wirtschaft im Hintergrund noch mit rein. Und damit politisiert sich dann Olympia wieder selbst negativ. Und es gibt auch von einem Ex-IOC-Mitglied, beziehungsweise also von einem IOC-Mitglied, ja, harsche, also eine echt harsche Kritik an dem Ganzen, dass eben der Frieden schon, zum Beispiel schon alleine nicht mehr im Vordergrund steht. Die Korruptionsvorwürfe von Sotschi über Tokio, also 2020 war ja Tokio. Letztes Jahr im November kam erst wieder irgendein Hinweis wohl raus, irgendwas kam raus, dass in Tokio doch mehr Korruption stattgefunden hat, als eigentlich bis jetzt gedacht und vor allem abgeschlossen. Also die Korruptionsvorwürfe, die ganze Aufarbeitung, die hat wohl schon vor 2 Jahren geendet. Und zack, letzten November taucht das Thema wieder auf. Und es wird wieder darauf hingewiesen, es gab doch noch mehr. Und es hat so diesen Stil, wie es bei der FIFA ist. Also es gibt Firmen, die mit Großgeldspenden FIFA, IOC, jedes Jahr mit 100 Millionen, 123 Millionen insgesamt, mit Geld überhäufen. Das sind Firmen. Na, also das ist ein Sponsoring, könnte man es fast nennen. Es ist ja bei Olympia nicht gestattet, Sponsoring auf den Trikots zu haben. Damit will man sozusagen die Athleten unbestechlich machen. Ob es klappt, ist eine Frage. Aber es ist halt überall Bandenwerbung in rauen Mengen. Und es wird immer mehr. Und es wird immer luxuriöser, es wird immer exklusiver, das Ganze. Und das, die Placements dort werden wahrscheinlich mittlerweile so kosten wie bei der NFL am Ende oder beim Super Bowl am Ende. Irgendwie in die Richtung wird es gehen. Und da ist eben das Thema Sponsoren ein unwahrscheinlich heikles Thema, weil es Stimmen gibt, die sagen, man muss von diesem Sponsoring weg. Man sollte das eindämmen.
Ja. Andererseits aber dann ist wiederum die Frage ist, wer spendiert dann und wer finanziert die Olympischen Spiele dann? Denn das sind ja eigentlich diese Privatfirmen, die de facto diesen ganzen Sache spendieren. Ich meine, ja, natürlich gibt es Beitragsgelder und diese ganzen Sachen müssen erstmal aufgebaut werden, aber wenn du dir mal eigentlich ansiehst hier, ich war ja schon bei mehreren, ich habe das Winter-Ding gesehen, was die da mal in Montreal gebaut haben, die Sommerspiele, diese riesigen Flächen, die da bebaut werden.
Das ist der Gag und darauf wollte ich gerade kommen, denn die Korruption hat eher was damit zu tun, wo das Ganze hingeht. Also zum Beispiel, dass das die Spiele in Sotschi stattgefunden haben, sind vermutlich nur über Geldflüsse und irgendwelche Vertragsflüsse gelaufen. Alle waren sich bewusst, dass Russland ein Land ist, was seit 2014, also wie gesagt, mit der Annektierung der Krim irgendwas plant am Ende. So. Und das nach Sotschi das Ganze zu verlegen, war halt auch für viele so, warum dorthin, in diesen Urlaubsort? Na, Sotschi ist ja so ein Sommer- und Winterurlaubsort am Ende.
Naja,
und
gut,
man hat ja fast alles neu gebaut dort.
Ja, du kannst aber genau dasselbe Argument dann geben, warum waren die Olympischen Spiele in Deutschland um 1936, wo man auch schon eigentlich vorhersehen musste, wo sich das Land denn hin entwickelte. Das ist genau, mehr also oder weniger.
Diesen Punkt, der wird immer wieder kritisiert. Und jetzt nur mal was zu den Kosten. Also die diesjährigen Spiele kosten laut IOC-Schätzung 4,38 Milliarden Euro. Moment. Das Wirtschaftsinstitut Astere schätzt, dass die Gesamtkosten allerdings auf 12 Milliarden Dollar zu schätzen sind.
What?
Und jetzt ist die Frage, können diese Kosten wieder eingespielt werden? Und da ist man sich nicht mehr so einig.
Naja gut, ich meine, also diese Kostendeckung so, aber wenn du dir anguckst, wie überzogen diese Öffnungszeremonien geworden sind und was sich dort abspielt und die Shows, da muss man sich nicht wundern, ja. Und wenn du einen Snoop Dogg einlädst zum Beispiel und eine Lady Gaga, da weißt du auch, dass den ihr Auftritt gleich erstmal so wahrscheinlich 20, 30 Millionen schon selbst wert ist, oder?
Ja, so viel nie. Ich denke, ein Snoop hat das ganz entspannt gemacht, aber es ist natürlich Publicity, das darf man nie vergessen, ne? Wenn jemand dort auftritt und das macht Publicity und man hat unwahrscheinlich viele Sportler, man hat Promis, die dann da auftreten, aber auch für die ist es immer ein Publicity-Stunt, wenn man da auftreten darf. Also klar kriegen die dafür auch Geld, weil das ist ihr Job, dass sie bei sowas, dass sie ihren Auftritt machen. Aber der Punkt ist halt, ja, das wird immer teurer, aber das IOC zahlt das ja nicht. Das zahlt ja immer das Land. Und jetzt ist dann die Frage, also man betrachtet dann bei der Berechnung der Kostendeckung immer den Lebenszyklus dieser Spiele. Und im Fall von Paris ist es halt 2018 bis 2034, also von der Vorbereitung, Verkündung, wo die jetzt fix stattfinden. Das heißt, es entsteht ein Hype, die Stadt kann schon mit diesem vorolympischen Tourismus teilweise rechnen, der ist noch nicht so groß. Dann kommt das Event und dann kommt das Erbe. Alles, was jetzt nach 24 ist, ist halt die, die nach-olympische Zeit. Und da geht man jetzt aus, dass eingespielt werden so 5,3 Milliarden bis 11 Milliarden.
Okay. Euro.
Bei 11 Milliarden wärst du schon fast kostendeckend.
Hm.
Bei 5 Milliarden fehlt ein bisschen was.
Hm.
Nichtsdestotrotz von diesen geschätzten 12 Milliarden am Ende trägt die Hälfte erstmal der Steuerzahler.
Klassisch. Hm. Auch gut.
Musst du in einem Land verkaufen.
Hm.
Und ich habe jetzt erst Stimmen gehört, also Deutschland gedenkt wohl sich für die Olympischen Spiele 2040 bei uns zu bewerben. Und da gibt es schon Kritik, weil eben Korruptionsvorwürfe beim IOC, dass es eben korrupt ist, dass es den Sinn der Spiele verloren hat, so ein bisschen im Hintergrund. Mm. Und die Kosten, die mittlerweile für so ein Land entstehen, sind halt massiv. Derzeit sieht es so aus, als ob die Kosten eben für Frankreich nicht explodiert sind. Und als ich das heute gelesen habe, warte mal, die Kosten sind nicht explodiert. Wir sind bei 12 Milliarden Dollar. Was ist denn da nicht explodiert? Oder was wäre, wenn sie explodieren? Ich meine, dass Stadien gebaut wurden und so weiter, Vorbereitung. Das ist ein bisschen Banane, das Ganze. Und deswegen sollte man zumindest sagen, dass einige Kritiker das nicht zwingend nach Deutschland holen 2040. Es muss nie sein.
Naja, da kann ich dann halt sofort die andere. Da muss ich dann ja eigentlich sowieso, da bildet sich bei mir die Anschlussfrage, wenn man sich diese Kostenpunkte überlegt, dann heißt das ja eigentlich in dem Sinne, dass es feststeht, dass nur bestimmte Länder auf der Welt eigentlich die Möglichkeit haben, sich dafür zu bewerben, weil schon bestimmte, also ein drittes Weltland ist da schon vom Kostenpunkt alleine her ausgeschlossen, weil das staatliche Großprodukt weniger als die Kosten der Spiele eigentlich sind.
Vor allem ist in dem Entwicklungsland ja noch weniger infrastrukturell vorbereitet als in dem Industrieland.
Mhm. Und da würden noch größere Kosten bei der Vorbereitung entstehen. Obwohl man auf der anderen Seite eigentlich sagen müsste, wenn dieser Verband eigentlich an dem Endsinn der Völkerverbindung interessiert wäre, müssten die eigentlich vorwiegend in solchen Ländern die Spiele halten, um die aufzubauen. Denn das ist dann müsste man nämlich eigentlich die Spiele mehr oder weniger als eine Staatsspritze oder in auf eine gewisse Art und Weise ein Entwicklungsgeld sehen.
Das ist Länder. Das kann eigentlich könnte sowas für so ein Land ein absolutes Sprungbrett sein.
Genau. So, da kann Tourismus entdeckt werden, die Infrastruktur wird aufgebaut, die Aufbewahrung, das Land kommt in die das Land wird publiziert als ein solches Land, wo man sicher hinreisen kann und das macht es dann schmackhafter für den Welttourismus. Da gibt es diverse Effekte, die eigentlich positiv sein können und aber nicht in diesem Sinne genutzt werden. Denn zum Beispiel so ein Land wie Niger hat sich ja eigentlich sehr positiv aufgebaut, hat Küstenanlage, hat sich eigentlich in den Großstädten sehr zum westlichen Wesen verändert, ist sicher geworden, bla bla bla. Aber trotzdem sind solche Länder, glaube ich, nicht im Auge dieser, der IOC.
Was als Problem entstehen kann, ist, dass ganz oft ja nach solchen sportlichen Großveranstaltungen, ob es jetzt Fußball-Weltmeisterschaft, Winterspiele, Sommerspiele, egal, wo extra Dinge gebaut werden, Stadien, Sportanlagen, es dann nachher ja dazu kommt, dass du müsstest dein Volk so sportlich begeistern, dass das auch alles genutzt werden kann. Also du müsstest ja schon intern die geschaffene Infrastruktur und die ganzen Sportstätten müsstest du weiter nutzen können, ohne dass sie einfach verkommen. Und das hast du halt recht häufig, dass diese, also besonders in Ländern, wo extra Stadien hochgezogen werden und so weiter, die danach verkommen. Die verrotten dann einfach über Jahre, die werden noch ein bisschen genutzt, ein, zwei Jahre, die kosten halt ja Unterhalt, die kosten ja Geld. Und wenn du so ein topmodernes Stadion baust mit Bildschirm und all möglichen Schnickschnack, das kostet einen Haufen Kohle. Das muss irgendwie weiterfinanziert werden. Und da gibt es reihenweise Beispiele, wo eben dann die Stadien dann einfach sein gelassen werden. Das fällt irgendwann zusammen, hat sich erledigt.
Beispiel Montreal. Das Olympiastadion in Montreal ist völlig verfallen und geschlossen.
Obwohl das
eigentlich,
das ist halt schade,
in der Innenstadt ist und ein riesig geiles Gebäude ist. Und ich war da schon mal drin und habe es mir mal angesehen. Und es ist genau das, was du sagst. Es ist eigentlich schade und in dem Sinne kann ich es auch nicht verstehen, in einem Land wie Kanada, dass solche Investitionen zum Verfall verrotten.
Genau, und das ist halt dann die Gefahr, die so ein kleines Land, so ein Entwicklungsland dann am Ende hätte, dass es eben irgendwie damit klarkommen muss, dass diese riesigen Stadien gebaut wurden, dass am Ende Infrastruktur ausgebaut wurde, die vielleicht gar nicht mehr genutzt werden kann. Also ich meine, wenn du ein paar Millionen Touristen hast und bist ein, keine Ahnung, Inselstaat mit 200.000 Einwohnern, ja, dann hast du Busbahnen ausgebaut. Die Leute haben zwar kurzzeitig wahrscheinlich einen Haufen Arbeit, aber dann hast du so einen langsamen Downgrade, bis es wahrscheinlich irgendwann einen Drop gibt und dann war es das. Weil eben nie wieder jemand dahin kommt. Dann hast du so deine, wenn man jetzt zum Beispiel ausgeht von Paris, das Erbe 10 Jahre. Das heißt, du profitierst so Pi mal Daumen vielleicht jetzt von, also Paris wird 2024 bis 2034 in etwa davon profitieren können und kontinuierlich Geld einspielen. Es wird graduell weniger, aber es ist immer noch welches da. Oder kommt immer noch welches rein. Und da müsste man eine Lösung finden, weil ich das genauso sehe wie du. Warum nutzt man das nicht eben als völkerverbindendes Mittel, was ja sein soll, und gibt das weg von diesen großen Industrieländern? Und fördert das viel mehr. Und vielleicht kommt man zu diesem Grundgedanken wieder mal irgendwann zurück. Weil am Ende ist es jetzt so, es war eine große Zeit lang so, Olympiasportler haben kein Geld dafür bekommen, dass sie dort waren. Die haben sich dort gemessen. Das war die größte Ehre, dahin zu fahren. Und ich habe das heute erst gelesen, es scheint wohl so, dass viele einfach zu Olympia fahren, weil es ein unwahrscheinlicher Geldpush ist.
Ja, naja, die Länder bezahlen ja die Sportler für die Goldmedaillen direkt. Das weiß ich, das ist doch viel, vielleicht nicht alle Länder, aber viele Länder bezahlen direkt die Sportler für eine errungene Goldmedaille oder Silber oder Bronze. Aber das Grundproblem bei sowas ist dann auch, und darauf, das ist so eine der Schlussfragen, die mir so durch den Kopf ging an dich. De facto ist es ja eigentlich so, dass der geldliche Druck, der dort auf einen Sportler ausführt, daraufhin den Sportler anfällig macht für A, die Korruption und B, das Doping.
Ja.
Und jetzt kommen wir nämlich zu meiner liebsten Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe über die Olympischen Spiele. Wie wäre es eigentlich mit einer Doping-Olympiade? Zu sehen, wie viel kann man aus dem menschlichen Körper herausholen, wenn es keine Einschränkungen beim Doping gibt. Was für Weltrekorde können... Naja, gut, okay, ich meine, da gibt es vielleicht ein paar Herzanschläge, Herzanfälle und andere Probleme. Aber wie weit kann ein Mensch eigentlich springen, wenn er voll unter dem Einfluss ist? Oder wie hoch? Oder wie also schnell kann sein?
Also unwahrscheinlich weit kommt.
Ja.
Über
den Atlantik halt, springen. Was ist heutzutage der Doping? Gibt's schon Doping-Skandale vor dem
Spielen jetzt? Ich habe nichts gehört tatsächlich. Aber es gab eine Podiumsdiskussion mit Manfred Lautenschläger. Ich habe die Quelle jetzt noch nicht so verifiziert, aber er hat halt unter anderem dort fallen gelassen, dass er führt eben dort an, dass bereits bei den Olympischen Spielen 1912 die Hälfte der Athleten gedopt war. Und er fordert auch dazu auf, dass eben der derzeitige Zustand des Sports kritisch betrachtet werden muss, dass es wieder fair wird. Also ich denke, Doping ist eine ganz heikle Geschichte und mittlerweile geht das ja in wird es immer wissenschaftlicher und technisierter, was da gedopt wird. So dass das immer wieder Jahre später erst rauskommt. Moment, wir haben uns das nochmal angeguckt und die Blutprobe XY. Du hast zwar nicht mit Medikamenten gedopt, aber du hast eine Blutwäsche gemacht oder irgendwas. Wobei man das ja auch rauskriegt. Aber ich denke, das ist ein Riesenthema, ein unwahrscheinlich großes Thema. Und es fällt einfach immer weniger auf oder es wird immer weniger publik. Aber bei manchen denke ich mir dann halt schon so, ja, Respekt. Also selbst bei Flojo damals, in den 90er Jahren, eine Sprinterin, die hat in den 90er Jahren die Weltrekorde aufgestellt, die bis heute ungebrochen sind, und die ist mit abnormen Abstand reingekommen. Ganz viele haben gesagt, die muss gedopt gewesen sein, es ist aber nie nachgewiesen worden. Also die ist 98 gestorben tatsächlich, die Flojo, und ist eigentlich die bekannteste Sprinterin, wird auch immer wieder genannt, weil die eben die Weltrekorde hält bis heute. Im
naja,
Sprint.
Gut. Doping aside, irgendwann kommst du ja sowieso auf Weltrekorde, die du nicht mehr wirklich brechen kannst, das ist dann einfach, wir kommen dann einfach an die Grenze des menschlichen Körpers. Das, was ich aber interessant finde, ist zum Beispiel eigentlich auch, nehmen wir mal Sprinter zum Beispiel, die Technologie der Schuhe und der Einfluss auf die Leistung der Sportler. Und in dem Sinne finde ich das ja auch immer interessant, weil wenn die bei den Olympischen Spielen antreten, es ist ja nicht so, dass alle Sportler dieselben Schuhe tragen.
Nö, ähnlich.
Das sind zwar Schuhe, das sind ähnlich, ja, und die Schuhe müssen von dem Komitee zugelassen werden, aber diese Firmen wie Nike oder Adidas oder so, die diese richtigen Rennschuhe herstellen, die werden auch nicht ihre Firmengeheimnisse an die IOC weiterleiten. Ja, die geben den Schuh ab und sagen, hier, guckt es euch an, aber die sagen genau nicht die Technologie, die drinne sitzt und die dann das Rennen in dem Sinne unterstützt. Und in dieser Sache ist es dann für mich auch so eine Logik, wo du sagst, eigentlich müsste das Interesse an dem Olympischen Komitee sein, die Fairness zwischen den Sportlern zu garantieren, aber da die alle erlaubt sind, verschiedene Sachen zu tragen und dort nur generelle Guidelines aufgetragen werden, kommt da auch schon ein diverser Performance-Unterschied einfach zustande. Und dann sind wir auch wieder zurück bei dem Thema Korruption. Wer weiß, von welchen Sportlern da oder von welchen Firmen da eine Bestechung an das Komitee kommt und sagt, hier, gebt mal bitte meinen Schuh ab und lasst den okay sein, so nach dem Motto.
Ich meine mich übrigens zu erinnern, dass vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es zu Olympia oder zu Weltmeisterschaften war, kritisiert wurde, ich weiß nicht, ob es der Phelps war sogar, der diesen Schwimmanzug anhatte, der so heilhautartig war und dadurch ganz geringen Wasserwiderstand hatte.
Ja.
Und ihn dadurch 0, Quetschsekunden schneller machen konnte.
Ja.
Und es war doch, glaube ich, zugelassen am Ende, das Ding, ne?
Aber es gab einen riesen Kritikpunkt. Viele Männer traten nämlich an und hatten nur diese engen Boxer an. Die Shorts oder die Spandex. Und er ist mit diesem bis zum Knie runter und hier voll eingehüllt und rein.
Schulter.
Genau. Das sind dann für mich, ja, wenn es sich um diese Weltrekorde dreht und dort Weltrekorde gebrochen werden, bei 0,03 Sekunden oder sowas verbessert werden, dann führe ich das aber eigentlich auf solche Fakten zurück, anstelle der Performance von dem Sportler. Und eigentlich ist es ja, wie gesagt, das Interesse daran herauszufinden, wo sind die Grenzen des menschlichen Körpers? Anstelle, wo sind die Grenzen unserer Sporttechnologien? Ja.
Die ist halt die Frage, ne? Dann am Ende macht es dann ja nur noch was aus. Also angenommen, also jeder Mensch ist ja anders. Das heißt, jeder hat ein anderes Top-Limit. Und ob das Limit starr ist oder man es verschieben kann, ist jetzt noch eine andere Frage. Also da stellt sich für mich dann die Frage, was passiert mit Olympischen Spielen, wenn dann wirklich alle unter absolut fairen Bedingungen, alle haben die gleichen Schuhe zum Beispiel an, alle haben die gleiche Hose an, gleiches Oberteil und treten zum Sprint an. Alle sind, naja, es spielt im Prinzip keine Rolle. Also sowohl kleine als auch große können von mir aus gegen antreten. Aber dann kommt es nur noch darauf an, wer ist tatsächlich gerade in Topform und wer ist vielleicht gerade leicht angeschlagen. Weil sonst würdest du keine Verbesserungen sehen können. Oder dann kommen alle gleich ins Ziel.
Ja. Naja, aber ich glaube für mich, meines Erachtens nach, also zumindest von meiner Perspektive, würde ich meinen, wenn das der Fall wäre, dass die alle auf gleiches Niveau eingestuft werden, weil zum Beispiel die IOC die Schuhe und Anzüge und was weiß ich auch den Sportlern bereitstellt, dass das ganze System der Olympischen Spiele mehr Aufmerksamkeit erregen würde von der Generalbevölkerung im Sinne von sich das anzusehen und zu verfolgen, weil man einfach diese Message raussetzen kann: Hier, wir gehen auf jedem Level darauf sicher, dass nichts passieren kann. Und das ist dann so nach dem Motto: Die Werbung muss weg, diese Startzeremonien müssen weg. Die Sportbetreiber oder die das Equipment zu beistellen, ist es alles dasselbe across the board. Und man konzentriert sich wirklich zurückgehend nur noch auf die Sportler und denen ihre Performance. Und ich glaube, das würde meines Erachtens nach eine Reanimierung der Olympischen Spiele bedeuten.
Das Spannende ist ja, dass diese Öffnungszeremonie ein unwahrscheinlicher Pull ist für Zuschauer. Das ist ein riesen Marketinginstrument. Wer die geilste Show macht, also wie gesagt, jetzt haben an einem Museum draußen haben eine Metalband gespielt. Die standen quasi vor den Fenstern in den verschiedenen Etagen mit Schlagzeug und so und haben gespielt. Und es war wirklich faszinierend und das gucke ich mir gerne an. Aber tatsächlich habe ich mir die lieber angeguckt als jetzt die Sportereignisse. Also für
Naja,
mich war
das ist aber das,
sowieso,
was ich meine.
am Tag der Öffnung war für mich das Spiel, die Olympischen Spiele sowieso gelaufen, weil die All Blacks Seven waren schon raus. Die waren am Tag der Eröffnung, war klar, dass die All Blacks im Rugby nicht mehr um die Goldmedaille mitspielen und sind raus gewesen.
Das war dein
Ja.
verhimmeltes
Ja.
Team eigentlich. Okay.
Genau.
Alright.
Die
Ich
neuseeländische
meine, ich.
Rugby-Mannschaft waren raus.
Ja, ich kann dir sagen, ich will ganz ehrlich sein. Also für mich haben irgendwie in den frühen, späten 90er, frühe 2000 haben für mich die Olympischen Spiele einfach komplett das Interesse verloren, weil es halt nur noch ein Publicity-Stunt für mich war und nichts mehr mit den eigentlichen Sportarten zu tun hatte. Das Einzige, was ich mir gerne immer ansehe, sind die Winterspiele, weil Winterspiele sind geil. Persönlich gesehen, ich liebe
Also
Winterspiele.
halten wir einfach mal fest, zum Schluss, back to the roots für die Olympischen Spiele
Ja.
und vor allem auf die wirklichen olympischen Gedanken besinnen und nicht so aufs Geld gucken.
Naja, wenn du back von, wenn du back to the roots machst, glaube ich, spart man auch viel Geld.
Stimmt.
Ja, ich glaube,
Vielleicht ist
das ist
dann auch
aber dieses.
dieses Return on Income viel höher, weil man weniger reinsteckt, aber du kriegst eine Menge raus, weil die Leute sagen, boah, cool, so gehen Spiele.
Ja, das
Tja.
sage ich auch gerade immer meinen Angestellten. Back to basics. Do the basics right and everything works.
In diesem Sinne, allen Zuhörern noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann man uns hört. Danke, Robert, nach Kanada. Knuddel deine Hunde. Wir sehen
Ihr habt euch
uns
gut benommen.
die
Danke, ihr
Tage,
lieben Zuschauer.
richtig, ohne
Das war,
Bellen.
ich habe jetzt meine,
Vielen Dank.
ich habe meine Hunde angeredet, nicht ihr Zuschauer. Ihr habt euch auch
Bis
benommen.
denne. Ciao, ciao.
Ja, schau.
Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.